Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Ich begrüße ganz herzlich Martina bei mir in der Sportfamilie. Martina, alles klar bei dir?
Hi, lieber Max. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, bei mir ist alles tipptopp. Schönstes Wetter, alles gut.
Bevor wir richtig loslegen, wir sprechen ja heute über den Golfsport im weitesten Sinne und auch deine unternehmerische Karriere sozusagen auch in dem Bereich. Vielleicht magst du dich nochmal ganz kurz mit eigenen Worten vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
Ja, mein Name ist Martina Eberl, ich bin 39 Jahre alt, bin ein echtes Münchner Kindl mit beiden Eltern auch ursprünglich aus München, was ganz selten ist eigentlich. Ich war in meinem ersten Leben Golfprofi, damit mein Geld verdient. Bin jetzt in meinem zweiten Leben zweifache Mutter von zwei ganz tollen Töchtern im Alter von 7 und fast 10 und bin jetzt beruflich als Coach tätig im Golfbereich Fitness und Ernährung. Genau, das ist jetzt so grob zusammengefasst, was ich mache und wo ich herkomme und wer ich bin.
Du hast es ja auch auf deiner Webseite schön beschrieben mit den verschiedenen Leben und Etappen. Vielleicht kannst du uns da nochmal in die Zeit zurückholen, wo alles begann sozusagen. Also wie kamst du zum Golfsport? Das war ja noch eine Zeit, sage ich mal, wo die Infrastruktur ist im Golf in Deutschland, glaube ich, immer noch nicht so, wo sie in anderen Ländern ist, aber damals wahrscheinlich noch viel weniger. War das eher ein Zufall? Wurdest du da irgendwo mitgenommen? Vielleicht kannst du uns in die Zeit nochmal kurz zurückversetzen.
Klar, es ist zwar schon sehr, sehr lange her, also es ist jetzt doch schon fast 34 Jahre her, dass ich mit dem tollen Sport anfangen durfte, dank meines Großvaters, der, egal was er gemacht hat, immer sehr extrem war, mit 50 zum Tennisspielen angefangen hat, täglich Tennis spielen müssen. Genau das Gleiche hat er dann mit 60 mit dem Golf gehabt, indem er einfach jeden Tag 36 Loch auf die Agenda gesetzt hat. Und genau, und wir hatten halt das, ja, es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, beziehungsweise wenn man 18 Loch gegangen ist. Und mein Bruder und ich, wir, dadurch, dass unsere Eltern beide Vollzeit berufstätig waren, wir haben immer noch eine relativ große Schreinerei zu Hause. Und somit wir die Ferien mit unseren Großeltern verbracht haben, sind wir dementsprechend dann auch täglich auf dem Golfplatz gewesen. Und da bin ich gar nicht drum rumgekommen mit dem Golf. Also es war am Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich meine, man kann sich sicherlich als 5-Jährige oder 6-Jährige was Spannenderes vorstellen, als auf dem Golfplatz rumzuhüpfen. Aber auf den Golfplätzen, wo ich auch viel Zeit verbracht habe, gab es auch Hühner und solche Geschichten damals. Also ich habe mir es da auch schon irgendwie nett gemacht, habe aber auch gleich einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt. Ich habe mit 3 Jahren zum Tennisspielen angefangen. Auch natürlich dank damals meines Großvaters. Und Tennis und Golf, das ergänzt sich einfach sehr, sehr gut. Ballgefühl, Hand-Augen-Koordination. Und genau, hatte dann einfach auch mit 6, 7 schon einen ziemlichen Ehrgeiz, da besser werden zu wollen. Und so bin ich dann zum Golfspielen gekommen.
Ich glaube, dein Opa hatte auf jeden Fall kein Problem mit der 10.000-Schritte-Regelung, wenn er täglich 36 Loch gespielt hat.
Nee. Also das definitiv nicht. Aber ich muss dir auch sagen, der war sich jetzt auch nicht zu stolz, dann sich in der zweiten Runde mal ein K zu nehmen. Aber die erste Runde wurde immer gegangen und es war ungefähr um 7 Uhr Abschlag. Also der war auch echt fit wie ein Turnschuh, das stimmt.
Wie war dann deine Ausbildung im Golf, wenn man so will? Also du hast sehr früh bist damit in Berührung gekommen, aber war das dann eher so alles ein bisschen autodidaktisch oder hast du hier mal was abgeschaut oder wann hast du dann mit dem richtigen Training angefangen?
Als Kind, und das motiviere ich auch immer ganz viele Eltern jetzt, man soll die Kinder einfach machen lassen. Und genauso war es dann eigentlich auch. Ich habe dann von meiner Oma Schläger genommen, weil ich gemerkt habe, mit meiner Oma ihren Schlägern geht es besser als mit meinen. Die waren mir zwar 1 Kilometer zu lang, aber ja, ich habe halt immer mitgespielt. Ich war immer dabei und dann habe ich auch, damals war das ja noch anders, als es heutzutage war. Heutzutage kannst du für wenig Geld schnell deine Platzreife machen, ist ja auch gut so. Ja, auf der einen Seite, dass das Ganze, wie du schon sagst, die Infrastruktur, dass das ganze Golf mal angeschoben wird, die Masse, dass die langsam an diesen Sport rangeführt wird. Damals war das noch anders. Das war wie Führerschein. Also du musstest 10 Trainerstunden nehmen, du musstest 3 Regelabende besuchen. Ja. Dann musstest du mit dem Golflehrer auf den Platz, musstest so und so viele Löcher spielen mit der und der Vorgabe, den Score zu spielen. Und klar musstest du da richtig Unterricht nehmen. Also meine Oma und ich, wir sind dann immer zu, und mein Bruder natürlich auch. Und wir hatten dann richtig regelmäßig Unterricht zu Hause. Ich habe im Golfclub Wörthsee in der Nähe von München im 5-Seen-Land angefangen. Das ist auch immer noch mein Heimatclub. Und so ging es dann. Da war ich dann so 6, 7. Da ging es dann so ein bisschen in die Richtung Platzreife, Handicap. Das ging dann aber auch mega schnell. Also das ist als Kind, wenn man da Spaß dran hat und regelmäßig übt, geht es ja auch ganz schön. Und ein bisschen Talent muss natürlich auch da sein. Aber dann geht es relativ schnell in die gute Richtung oder ging es bei mir zumindest.
Und von der ersten Berührung mit dem Sport und dann der, ja, den ersten Trainingseinheiten hat dann eine gewisse Dynamik bekommen. Und wie ging es dann weiter? Wo hast du gemerkt, Herr Hoppler, ich bin da richtig gut, und irgendwelchen Monatsbechern oder dass du da Turniere mitgespielt hast? Und dann hast du gemerkt, ich kann ja vielleicht mal ein überregionales Turnier spielen.
Ich habe jetzt immer noch parallel Tennis gespielt. Ich wollte, das war das Zeitalter der Steffi Graf. Ich wollte eigentlich eine zweite Steffi Graf werden und habe eigentlich Golf so nebenher halt dann auch mitgemacht, weil meine Großeltern ja dann immer auf dem Golfplatz waren. Aber eigentlich wollte ich ja immer das mit dem Tennis weitermachen. Und dann hat aber mein Dad zu mir gesagt, Maus, ich glaube, du bist ein bisschen zu klein dafür. Und ja,
mit gar nicht.
Ja, also Arantxa Sanchez damals, ja, war ja auch nur so groß wie ich, ja, ja. Aber nee, mit 11 war ich dann ungefähr gleich gut. Dann hatte ich mal ein Vorspielen in Iphitos und hatte aber damals mit 11 schon Handicap 9, also mit einstellig. Und das, wie du das schon gesagt hast, damals war Golf ja echt noch kein Sport großartig für Kinder. Aber das konnte man trotzdem erkennen, also mit 11 Handicap 9 einstellig, das war schon ziemlich outstanding. Vor allem als Mädchen. Mädchen gab es ja damals überhaupt nicht. Und ja, dann haben sich halt dann einfach diese Punktspiele mit dem Tennis auch mit den Ranglistenturnieren überschnitten. Und dann musste ich mich tatsächlich mit 11 entscheiden, was ich weitermachen wollte. Und für mich war das klar, mein Berufswunsch war, später Sportlerin zu werden. Also gar nicht auf eine Sportart bezogen, aber ich wollte Sportlerin werden, weil ich Sport immer schon cool fand. Und dann habe ich mich fürs Golfen entschieden, weil das war so eine ziemliche pragmatische Entscheidung. Damals durch Steffi Graf gab es in Deutschland aber Millionen von Mädchen in dem Sport und beim Golf gab es noch nicht so viel. Und dann habe ich mir gedacht, im Golfen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da mal was draus wird. Genau, und so war dann die Entscheidung.
Und wann bist du Profi geworden? Wann war das?
Mit 21, also dann 2003 war meine erste Saison als Profi. Ende 2002 habe ich dann die Qualifying School gespielt, so nennt sich das ja dann im Playing Golf, im Playing Professional Golf Bereich, wo man ja quasi als Amateur sich anmelden kann. Das ist dann ein Turnier, heutzutage sind es zwei Turniere, damals waren es vier Runden. In Grenoble habe ich die damals gespielt und es ist natürlich schon mentale Hölle. Also du meldest dich da an und du weißt, du hast jetzt vier Runden Zeit, jetzt sind es glaube ich acht, die du spielen musst und du weißt, nach diesen vier Runden wird entschieden, ob du nächstes Jahr als Profi spielen kannst oder nicht. Ob du die Möglichkeit hast, damit Geld zu verdienen oder nicht. Und das ist Messer auf die Brust und durch und hopp oder top.
Da wollte ich gerade so fragen, weil das ist ja diese Qualifying Schools und diese Turniere, das ist ja, man sieht ja immer nur, oder viele Leute, denke ich, sehen immer nur ja das Golfprofi und so, aber wie viele da auf der Strecke bleiben, wie viele eigentlich gleich gut sind, wo dann nur das Mentale den Unterschied macht. Du warst ja damals, also in meinen Augen, noch relativ jung mit 21. Hast du damals schon richtig den Druck gespürt? War das schon so alles oder nichts? Oder hast du gedacht, das ist jetzt der erste Versuch mal? Und wie bist du mit dieser Drucksituation dann umgegangen? Also gab es da irgendwas, das dir Halt gegeben hat? War das dann die Familie oder hast du einfach gesagt, nee, ich probiere es jetzt einfach mal locker frei raus? Oder wie war das?
Ja, also ich bin jetzt nicht so der lockere Typ, dass ich das alles so frei Schnauze einfach mal so mal schauen, ob es klappt oder nicht. Also mir war das schon wichtig, klar. Kurz auszuholen, meine Amateurkarriere, dadurch hatte ich eigentlich sehr viel Selbstvertrauen. Also ich bin dann eigentlich, ich bin mit 20, oder das stimmt gar nicht, mit 19 bin ich Europameisterin geworden. Also ich habe dann letztendlich, war Vize-Weltmeister. Ich hatte, außer dass ich wirklich Weltmeisterin wurde, hatte ich eigentlich alles im Amateurgolf erreicht, was man erreichen konnte. Und ich bin da zu dieser Qualifying School hin und habe mir gedacht, ich hau die jetzt alle weg. Und also ich habe wirklich gestrotzt vor Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und klar war mir das bewusst. Ich meine, das ist mein Sport gewesen, mein ganzes Leben bis dato. Und ich wusste, dass das auch mal ganz in die andere Richtung gehen kann. Ich glaube, dass es wenig Sportarten gibt, die so extrem sind, dass du an einem Tag die Performance deines Lebens bringst und am nächsten Tag dir kurz überlegst, habe ich diesen Schläger schon niemals in der Hand gehabt?
Ja.
Und das ist mir schon bewusst gewesen, aber letztendlich habe ich mich da super drauf vorbereitet, was ein bisschen anstrengend war. Wie ich schon gesagt habe, Grenoble ist um die Jahreszeit, also das war im Oktober. Grenoble war mal ein Austragungsort der Winter-Olympischen Spiele. Also da hat es dann auch schon ein bisschen angezogen mit der Temperatur. Das ist jetzt was ich nicht unbedingt mag, wenn es kalt ist, Golf zu spielen. Aber ja. Ich habe das damals dann einfach durchgezogen und hatte mein Dad war dabei. Das war auch außergewöhnlich, weil mein Dad jetzt nicht so oft dabei war, wenn ich Golf gespielt habe. Und der Martin, das war mein Viererpartner, also für alle, die nicht so golfaffin sind. Es gibt ein Format, wo man zu zweit einen Ball spielt. Der war in meinem Heimatclub mein Viererpartner, also mit dem bin ich auch aufgewachsen. Und der hat mir da Caddy gemacht. Und somit, das war schon so ein bisschen so eine Komfortzone, die ich mir damit aufgebaut habe.
Ja, und dann, du hast es eingangs so ein bisschen dein Licht nicht unter den Scheffel gestellt, aber du hast ja eine riesen Karriere hingelegt, die ist ja grandios, was du alles erreicht hast. Aber da vielleicht nochmal zu deinem 21-jährigen selbst, das jetzt in Grenoble steht und Qualifying School spielt und auch später bei den ersten Gehversuchen, sag ich mal, in dem Profibereich. Ich meine, du hast es gesagt, du hast einfach im Amateurbereich schon unglaubliche Erfolge gehabt, hattest dieses Selbstvertrauen, auch diesen Willen, das zu packen. Gibt es denn trotzdem was? Ich meine, heute, du hast es gesagt, mit den zwei Kindern und mit dem Abstand auch zum Sport, was du dir jetzt selber nochmal zurufen würdest?
Ja, also so rückblickend, also vielleicht dann nochmal vorzuführen, weil die Story geht ja dann so ein bisschen weiter. Also ich bin da ja guten Mutes quasi zu der Qualifying School gefahren, habe die dann auch als vierte von knapp 300 Teilnehmerinnen geschafft und ja, das hat mir dann auch wieder recht gegeben und dann war ich halt Profi und bin dann, das sind ja trotzdem noch alles Amateure, die damit spielen. Ja, also da gibt's ja, oder es gibt natürlich noch ein paar Pros, die quasi ihre Karte verloren haben, das geht ja auch, ja, dass du halt dann nicht mehr, also wenn du deine Saison nicht unter den Top 80 beendest, dann musst du wieder zur Qualifying School zurück, was dann letztendlich, also wenn man sich das wirklich mal ganz genau überlegt, mentale Hölle wirklich ist, also das ist wirklich ganz krass eine Sache. Und dann bin ich auf die Tour 2003 und das war dann wie eine Vollbatschen für mich, weil das ist mal nochmal ein ganz anderes Level, auf der Tour zu spielen und wirklich mit Profis, also auch mit Mädels. Und damals ist das Level mit Sicherheit auch schon hoch gewesen. Heutzutage ist es noch viel, 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 viel höher. Und dann hat es mich wirklich zerlegt. Dann hat es mich auf gut Deutsch wirklich auf die Fresse gelassen, weil meines Hochmutes, also ich war nie scheu, Schmerzen zu haben und zu trainieren, aber das haben da damals alle dann gemacht. Ich war halt outstanding in dem Amateurbereich, weil ich habe so ein bisschen Gefallen dran gehabt, mich selbst zu massakrieren quasi, also wirklich als Erstes und als Erste zu kommen, als Letzte zu gehen, dass meine Finger mal geblutet haben, weil ich einfach so viele Bälle geschlagen habe, dass ich, also ich habe halt einfach diesen Sport geatmet und gelebt. Das war als Amateur ein bisschen outstanding, weil das halt auch noch viele als Spaß gemacht haben, aber als Pro machen das alle so. Auch die Frage, wie viel Talent oder braucht man Talent, ist, wie wichtig ist das Talent, Profi zu werden, das ist eine absolute Grundvoraussetzung. Auf der Tour, wenn Leute oder wenn Profis Geld damit verdienen wollen, das ist härteste Arbeit. Und das ist, ich kriege das so oft mit und viele Eltern haben mich gefragt, ich habe auch ganz schön viele, ich war auch lange Jugendwart mal in einem Club, werde ich oft gefragt, ja, was hat mein Kind das Zeug dazu, Profi zu werden? Und es, ich meine, ich möchte da überhaupt nicht sagen, nee, vergessen das. Aber wirklich die Leute, also die Jugendliche vor allem ab dem Zeitpunkt, wo sie anfangen, den Ball irgendwie von A nach B einigermaßen gut zu treffen oder gut zu schubsen, träumen davon, auf der Tour zu spielen. Aber das ist alles nicht so, wie man sich das so vorstellt. Das ist wirklich knallhart. Das wirst du vom Tennis kennen. Das ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Das, was man da im Fernsehen sieht, das sind ja die Top, Top, Top-Spieler der Welt. Ja. Und die haben ganz oft eine richtige Leidensstrecke hinter sich, dass man da hinkommt. Und genau die hatte ich auch. Die ersten Jahre waren alles andere als lustig. Und ich war auch kurz davor aufzugeben, alles hinzuschmeißen, keinen Sinn darin mehr zu sehen. Und irgendwie habe ich es dann doch noch gepackt, indem ich mal mein komplettes Trainerteam umgestellt habe und da nochmal den letzten Versuch gestartet habe.
Ja, nochmal zu dem zu dem Thema Ratschlag, wo du gesagt hast, also das ist ja, hast du sehr eindrücklich beschrieben, jetzt dieser Übergang so schwer gefallen ist, wahrscheinlich nicht nur dir, sondern allen, die da hochgekommen sind in das Haifischbecken sozusagen. Gibt's was, was du dir im Nachhinein sagen würdest, dass du, wo du sagst, jetzt mit dem Abstand, den du hast, das hättest du anders machen können?
Extrem viel. Also jetzt sitze ich hier, das hört sich jetzt so furchtbar weise an, ja. Aber ich würde ganz, ganz viel anders machen. Ich habe mir auch über Jahre keine Pausen gegönnt. Es gab eine Saison, da habe ich nicht mehr, ich glaube, ich habe insgesamt im ganzen Jahr 5 Tage die Schläger nicht in der Hand gehabt. Mhm. Weil viel zu viel. Ich war dann auch letztendlich, ich hatte ja dann 2009 eine Verletzung im linken Handgelenk, was auch ein Grund war, warum ich den Solheim Cup nicht spielen konnte. Mhm. Das ist ja unser Ryder Cup quasi, das allerhöchste der Gefühle als Golfprofi, was nichts anderes war als eine absolute Überbelastung. Also meine linke Hand ist immer noch ziemlich kaputt. Dank meiner weltbesten Osteopathin kriege ich das immer wieder hin, einen Schläger greifen zu können. Aber viel zu wenig Pause, viel zu wenig Trainingsstruktur. Ich habe halt nach freier Schnauze trainiert, was auch richtig war, aber halt, ich habe im Schnitt nur 8, 9, 10 Stunden am Tag trainiert. Hätte man qualitativ auch anders machen können. Mhm. Aber für mich gab es ja nichts anders. Also meine Freunde waren auf dem Golfplatz. Ja, für mich gab es überhaupt keinen Grund, weniger zu trainieren, weil ich war ja eh dort. Ja. Ernährung und alles, was ich jetzt so weiß, natürlich durch meine Ausbildung. Ich meine, ich bin ausgebildete Fitnesstrainerin und auch Ernährungsberaterin. Also ich weiß jetzt einfach auch so viel.
Ja, genau dazu. Ich meine, du hast ja jetzt eine ganz tolle Vogelperspektive. Erstens hast du auf diesem absoluten Top-Niveau, Weltspitzenniveau gespielt, wo die Luft halt unglaublich dünn ist. Dann hast du aber diese ganz viele Zusatzausbildungen. Du hast jetzt auch die Elternperspektive. Du hast einfach, glaube ich, viele, viele Blickwinkel auf alles und kriegst aber auch den Leistungs- und Breitensport mit. Gibt es schlechte Ratschläge, die du immer wieder hörst im Golfsport, vielleicht auch im Leistungsbereich, aber nicht nur, wo du einfach sagst mit deiner Erfahrung, das läuft falsch. Wahrscheinlich gibt es einige schlechte Ratschläge, oder?
Ja, also was mir in der Seele immer wehtut, also ich hatte eine Zeit lang auch 3 ganz tolle Jugendliche, die ich betreuen durfte und auch begleiten durfte, ein paar Jahre auf ihrem Weg wirklich an die Amateurspitze in ihrem Altersbereich. Mhm. Und da habe ich natürlich auch viel mitbekommen von Eltern, die so ein bisschen, ich meine, in Deutsch sagt man da diese Eislaufeltern. Ich finde, es ist ein ganz schmaler Grat, wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt selber Mutter. Dahinter zu sein, wenn man das erkennt, dass das Kind oder die Kinder Talent haben und auch einen Biss haben und einen Willen, ist ein schmaler Grat zum Eislauf-Elternteil oder Eltern zu mutieren. Oder auf der anderen Seite einfach nur supportive, also unterstützend zu sein. Diesen Grad hinzukriegen, das finde ich, glaube ich, gar nicht schwer, aber ich sehe es halt ganz oft, um deine Frage zu beantworten, dass die Eltern eher ins Negative da überschwappen. Dieses, komm, trainier noch mal ein bisschen mehr und jeden Tag Trainerstunden und ja.
Aus meiner Sicht sollten die Eltern sich nicht in den Sport zu sehr einmischen überhaupt, weil das eigentlich der Ruhepol für die Kinder sein sollte außerhalb des Sports. Siehst du da auch das Problem? Also, dass die sich einfach dann zu viel einmischen auch, dann vielleicht sogar mit dir diskutieren, was ja wirklich ein Mismatch ist, sage ich mal, auf dem Golfniveau. Gibt es das auch oder ist das dann eher selten?
Gibt es bestimmt, also ganz hundertprozentig. Ich habe jetzt dadurch, dass ich nicht mehr so viel Golfunterricht gebe wie früher, ich habe das jetzt nicht mehr, aber ich kann das sehen, dass Eltern, es gibt ja so viele Tools heutzutage, ob es YouTube ist oder im Fernsehen, sich quasi so ein golferisches Klugscheißerwissen aneignen und dann mit dem Trainer anfangen zu diskutieren. Also auf der anderen Seite, ist, wie gesagt, meine Eltern haben immer sehr, sehr viel gearbeitet. Die haben, als wir beide, mein Bruder ist 4,5 Jahre älter als ich, als mein Bruder noch keinen Führerschein hatte, mussten sie uns halt zu den Turnieren fahren, sind dann aber relativ schnell wieder nach Hause gefahren und haben uns wieder abgeholt. So rückblickend hätte ich das schon schön gefunden, wenn sie uns mal ein bisschen mehr zugeguckt hätten. Ja. Aber auf der anderen Seite, meine Eltern sind beides Leistungsschützen gewesen früher, hatten die halt da überhaupt keinen Bock drauf, in die Richtung dieses übermotivierte Elterntum zu spielen. Und waren dann halt so ein bisschen, wo sie gesagt, also wir fahren euch hin, wir unterstützen euch. Und die waren auch wirklich immer, auch finanziell, das ist ja auch ein Punkt, den man sehen muss, die waren da immer hinter uns gestanden, aber jetzt halt nicht so, sie wussten halt ganz gut, diesen Backoff zu machen. Aber das ist so der größte Fehler, den ich so sehe, dass Eltern sich da zu sehr involvieren und einmischen, weil letztendlich muss ja ein Kind ab einem gewissen Alter selber Initiative zeigen und den Biss haben und dieses Kämpferische, weil das, wenn man das nicht hat, dann braucht man sowieso nicht in die Richtung gehen.
Da würden jetzt viele sagen, ja gut, aber die Ablenkungsgefahr ist so hoch heutzutage oder ist ja vielleicht auch anders, wo wir jung waren. Ich sag einfach, weil wir das gleiche Alter haben, gab es ja nicht dieses krasse Ablenkungspotenzial. Und ich kenne manche Eltern, die halt jetzt argumentieren würden, ja, ich muss aber ein bisschen da gezielt dagegen steuern, weil sonst passiert auch da nichts. Also wie du schon sagst, es ist einfach ein sehr schmaler Grat, oder? Also als Elternteil hat man es auch nicht leicht.
Klar, aber du, ganz ehrlich, wenn ein Kind sich da ablenken lassen möchte, dann fehlt da halt was. Ja, also ich meine, da kann die Ablenkung noch so groß sein, wenn auch als Jugendlicher schon. Also ich rede jetzt nicht von 8, 9, 10, 11 Jahren, sondern ich rede jetzt wirklich von 15, 16 in der Richtung. Ich meine, wenn dann Instagram und TikTok, ich weiß TikTok, gar nicht.
Ja, das ist halt, ich bin Gott froh, dass ich ohne Handy aufgewachsen bin, weil es einfach, es hat mir eine gewisse Ruhe gegeben in den ersten
Selbstverständlich,
Jahren.
Selbstverständlich, ja.
Und ich beneide überhaupt kein Kind, das heute groß wird, ehrlich gesagt, weil es einfach hart ist, da seinen Weg zu finden mit all den Optionen, die man hat, aber...
Ja. Klar, aber bei uns gab es auch schon Optionen, sich ablenken lassen zu können. Ja? Also ob das jetzt das Furtgehen ist und mal jeder kennt es in der Pubertät, vor allem auch bei Mädels, bei Jungs natürlich auch, das Interesse am anderen Geschlecht und so weiter und so fort. Das sind alle Sachen, die könnten einen vom Sport ablenken. Und dann entscheidet sich's halt, wie sehr man das will. Punkt. Also halt die Ablenkungsmanöver, die gab es auch schon vorm Handy. Jetzt ist es halt noch krasser, aber ich muss da auch sagen, also wenn ein Elternteil sagt, ja, also ich muss da schon dahinter bleiben, weil sonst wird's Handy zu interessant, dann sage ich auch, ja, gut, dann ist aber halt die Grundmotivation nicht genug.
Ja, gebe ich dir recht, ja. Welcher Trainingsbereich im Golf, du hast ja da auch Erfahrung mit mentalem Coaching und auch Ernährung und auch ja die Fitness dahinter und natürlich auch die Technik, das ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Dingen, die man beachten muss, um ein guter Golfer zu werden. Aber was würdest du sagen, ist noch stiefmütterlich oder wird stiefmütterlich behandelt, in welcher Trainingsbereich im Golf?
Kommt drauf an, in welcher Schiene man sich befindet. Also ich glaube, dass im Spitzenamateurbereich das um einiges größer schon geschrieben wird als zu meiner Zeit. Wenn man jetzt auch die Jugendlichen und auch ich sage jetzt mal unter 20 anschaut, die schauen auch schon ganz anders aus als wir damals. Die wissen von, egal ob es Kadertraining ist, wenn man sich Golf im Fernsehen anschaut, sehen die, dass die Golfer auch tatsächlich mal fitnesstechnisch was machen müssen. Mhm. Mit Sicherheit achten jetzt Jugendliche da jetzt noch nicht so auf die Ernährung oder haben gar nicht so viel Ahnung, was man damit alles machen kann. Also was das Benzin im Körper bewirken kann. Das ist mit Sicherheit, was es in jedem Bereich, auch im Profibereich, wo man noch mehr dran arbeiten kann. Wobei, wenn man jetzt sich Tiger Woods anhört oder auch Rory McIlroy, also wirklich die Weltspitze, und die haben einen eigenen Nutritionist, also oder einen Koch dabei, die achten da schon sehr drauf, weil ich meine, es ist ein absoluter No-Brainer, dass dein Benzin das dir auch so eine Vorlage gibt, wie leistungsfähig du bist, wie lange kannst du dein Level halten. Wir reden ja jetzt halt nicht, die meisten Amateurgolfer, du hast vorher das gesagt, der Monatsbecher, spielen halt am Sonntagnachmittag oder am Sonntagmorgen ihre Turnierrunde. Aber ich meine, im Profisport spielst du Woche ein, Woche aus, also die ganze Woche Golf. Und du spielst 4 Hardcore-Turniertage hintereinander, wo es nach 2 Tagen heißt, Cut geschafft oder nicht. Also das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, welche Bereiche stiefmütterlich noch betrachtet werden. Also ich hatte ja mal eine relativ große Golfschule im Golfclub Eschenried und hatte damals auch die ganzen Säulen, die ich eben damals angegangen bin im Training, sprich Technik, Fitness, Ernährung und diese ganzen, also auch Schlägerfitting und so weiter. Aber ich habe dann immer ganz gemeine Rückmeldungen bekommen, also als ich gesagt habe, wir bieten einen mentalen Workshop an mit meinem Mentaltrainer damals, dann hieß es, braucht man nicht, braucht keinen Psychologen. wenn ich gesagt habe, meine Ernährungsberaterin damals, die Silvia Gartner, hat dann auch mal einen Ernährungsworkshop angeboten, für die Mannschaften. Und dann hieß es, ich weiß schon selber, was ich essen muss. Oder ganz demonstrativ, das wurde ihnen dann quasi so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Wir haben für die Damenmannschaft damals mit ihrem Ernährungsworkshop im Clubhaus organisiert und dann wurde ringsum sich die Currywurst bestellt, wo ich mir auch, also weißt du, so solche Geschichten, wo ich mir dann denke, da hat es halt einfach auch noch nicht geschnackelt.
Ja, aber das ist auch ein bisschen Richtung. Die deutsche Mentalität, glaube ich. Ja. Also wie aus dem angelsächsischen Bereich oder amerikanischen Bereich würde man immer schauen, irgendwie, wo kann man noch besser werden oder zumindest offen mit umgehen. Im Endeffekt, wenn man sich's anschaut, kannst du jetzt besser sagen, da gibt's wahrscheinlich Tausende oder vielleicht ja zumindest Hunderte, die gleich gut Golf spielen, aber diese Sachen entscheiden das dann halt am Ende, ja. Da geht's halt nur ein paar Prozentpunkte.
Ja, total. Aber weißt du, letztendlich dann genau den Kollegen, der sagt, ich brauche keinen Psychologen, den stelle ich dann am Loch X vors Wasser.
Ja.
Und er haut mir einen Ball nach dem anderen ins Wasser. Und dann stehe ich dahinter und sage, braucht man keinen Psychologen, oder?
Es ist halt im Golf, glaube ich, auch noch sichtbarer wie in anderen Sportarten. Ich meine, da ist ja wirklich, das ist ja offensichtlich, dass dann die Hand zittert. Habe ich ja selber schon erlebt bei irgendeinem Putt oder so in dem Hobbybereich, meine ich jetzt, oder sehe es an den Mitspielern. Aber da vielleicht nochmal der Übergang zu dir, um das auch abzuschließen jetzt mit der Profikarriere. Also du hattest dann diese, ja, schon große Erfolge auch und ja, hast du ja gesagt, dass du da unglaublich viel auch geopfert hast, wahnsinnig viel trainiert hast. Bei manchen Leuten ist es ja so, dass es irgendwie einen Punkt gibt, wo sie dann wissen, okay, oder diese Niederlage, vielleicht war es bei dir diese Verletzung, die dich an dem Solheim Cup gehindert hat. Gab es da irgendwas, wo du sagst, diese eigentlich im Grunde Niederlage hat dich zum Nachdenken gebracht oder wie ging das dann, sag ich mal, dem Ende hinzu bei dir, bei der aktiven Karriere? Also wo wusstest du, na, hier geht's nicht weiter, aber im Grunde, hast es gesagt, du bist 39, im Grunde könntest du ja noch spielen.
Also der Punkt wurde mir quasi vorgegeben, erstens das Handgelenk, ja, also es ist schwierig, mit einer kaputten Hand Golf zu spielen. Das war dann sehr, sehr mühsam, aber letztendlich, also 2008 war meine beste Saison und dann war das eben im Winter von 2008 auf 2009, wo ich mir einfach gesagt habe, noch mehr Training, noch mehr, ich will noch besser werden. Habe leider Gottes gedacht, ich könnte bei einem Trainer, ich habe auch in Amerika dann gewohnt, hatte dort David Ledbetter, wenn ihr das was sagt, dem Zirkus, habe mir da einen Trainer genommen, habe mir gedacht, okay, gut, um noch besser zu werden, müsste ich mir noch mehr Input von einem anderen Trainer holen, würde ich zum Beispiel, ist auch so eine Sache, würde ich heutzutage nicht mehr machen. Der hat mir Sachen aufgegeben, die eben meine linke Hand sehr beansprucht haben. Und dadurch ist das auch alles viel, viel schlechter geworden. Und 2009 war dann eben die Hand kaputt. Dann kam auch noch dazu, dass ich meinen damaligen Mann oder noch nicht Mann getroffen habe und im Nullkommanix auch ganz schnell einen Heiratsantrag hatte und auch meine erste Tochter unterwegs war. Also es gab dann alle, ich bin eine sehr große Karma-Believerin. Also ich glaube, alles, was passiert, hat einen Grund. Und ich habe auch immer gesagt, eines Tages ist für mich Schluss und ich will Familie haben. Ich meine, ich habe Kolleginnen gehabt wie Laura Davis, die immer noch spielt, die hat eine Nichte und das war's. Für mich war immer klar, ich möchte mal einen Mann haben, ich möchte Kinder haben und ich möchte mal ein normales Leben haben. Mhm. Mich hat dieses Tourleben auch nicht erfüllt, dass ich sage, das war halt mein Job. Das war, wie viele andere ins Büro gehen, war das mein Job. Und genauso ernsthaft habe ich das ja auch betrieben. Aber das war dann für mich irgendwann, war mir klar, irgendwann war es dann mal, ist dann gut. Und für mich war dann mein erstes Kind, das Zeichen, so langsam mich zu verabschieden. Und dann habe ich ja auch kurz pausiert, 1,5 Jahre, habe dann gesagt, ich möchte so eine Farewell-Tour machen, wo ich dann ein paar Turniere noch, schöne Turniere gespielt habe mit Dubai und mein letztes Turnier war dann tatsächlich im September in Wiener Neustadt in Österreich. Mit denen hatte ich immer eine gute Verbindung, Bayern und Österreich, also es ist halt irgendwie, gehört halt ein bisschen zusammen. Und die hatten dann ein ganz tolle Abschiedsparty für mich auch noch organisiert. Genau, und danach war für mich Schluss und dann war auch schon die Heidi unterwegs und das war dann für mich wirklich ein runder Abschluss.
Ja, es klingt auch nach einem total runden Ende. Viele Sportler haben ja da Probleme mit dem Übergang in die neue Welt, sage ich mal, wenn man als Sportler aufhört. Gut, im Golf ist es vielleicht bei einigen Sportlern anders, aber ich sage jetzt mal, das Gros der Sportler hat dann eigentlich noch, wie du sagst, das zweite, dritte Leben vor sich und muss dann, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen. Das ist, glaube ich, auch ein unterschätzter Bereich, dass man da nicht in so ein Loch fällt. Man spielt nicht mehr von zigtausend Zuschauern, sondern deine neue Umgebung ist dann eher der Alltag von vielen. Das Reisen fällt flach. Also bei dir klingt es jetzt zumindest so, als wäre da kein großes Loch gekommen, weil du hattest einfach dann schon fließenden Übergang. Du hast ja dann auch bald, ziemlich bald danach, glaube ich, auch mit dieser Akademie angefangen. Würdest du sagen, das war auch im Nachhinein jetzt wieder betrachtet, das war der richtige Schritt und richtige Übergang, auch unternehmerisch aktiv zu werden?
Also um die erste Frage zu beantworten, für mich war das nicht schwer, weil ich hatte immer Heimweh. Ich bin Sternzeichen Krebs, ich bin sehr heimatlich verbunden, auch sehr häuslich und ich bin halt immer gern daheim gewesen. Für mich war das jede Woche immer eine Herausforderung, wieder in den Flieger zu steigen, obwohl ich dann, wenn ich es dann gemacht habe, das war dann alles fein. Also ich bin jetzt in meiner Höchstzeit mehr geflogen als Auto gefahren. Also das ist ja... Das war dann einfach Routine und wie gesagt, für mich war das Job. Und den habe ich mir selber ausgesucht, fertig. Meine Eltern haben mir ja damals, die haben mir nicht gesagt, ich muss Profi werden, sondern das wollte ich ja. Also das war letztendlich die Sache, wie es dann war, dass das gar nicht so hart war aufzuhören, weil endlich konnte ich dann ein bisschen mehr daheim sein. Und mit dem Unternehmerischen war es dann ja so, dass ich die Heidi kam 2013 auf die Welt. Wir haben damals Haus gebaut. Ich hatte zwei kleine Kinder und einen gewissen Lebensstandard und habe mir halt gedacht, gut, okay, ich muss früher oder später schon mal auch was machen. Und ich möchte auch. Also ich bin auch jeder, der mich kennt, ich bin ein Wusel. Ich habe unfassbar viel Energie und ich möchte auch was tun. Ich möchte Sachen anpacken und was nach vorne schieben. Und dann war die Heidi knapp ein Jahr, kam in die Krippe. Ich hatte diese Golfschule, die habe ich mir schon aufgebaut, als ich eigentlich zum Spielen aufgehört habe. Hatte damals die Anfrage vom Golfclub Eschenried, du, was machst du jetzt so? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bringe ich erstmal mein Kind auf die Welt. Ja, wir hätten eigentlich Bedarf an einer Golfschule, hättest du nicht Interesse? Ja, und dann habe ich das zwischen Geburt und, also es war dann schon wirklich eine krasse Aktion, habe ich dann diese riesen Golfschule aufgebaut. Wir waren dann am Anfang 9 Trainer, also wirklich auch mit den anderen Säulen, also nicht nur reine Golflehrer, sondern die dann quasi für die Golfschule gearbeitet haben, freiberuflich. Und ich war im Hintergrund aktiv, habe immer geschaut, dass alles läuft, habe die Events organisiert und so weiter und so fort. Und habe dann nach der Heidi mir gedacht, jetzt habe ich schon so einen Kuchen, warum esse ich eigentlich nicht mal selber davon? Und habe damals einfach dieser ganzen Aktion Golfcoach die Möglichkeit gegeben, mal allein zu starten. Ich habe keine Golflehrerausbildung gemacht bei der PGA, worüber ich immer wieder gerügt, also dafür werde ich immer wieder gerügt, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe es halt damals probiert, weil ich mir gedacht habe, ich probiere es halt. Ich spiele mein Leben lang Golf. Ich kenne mich technisch sehr, sehr gut aus. Ich kann so viel über dieses Spiel erzählen und mitteilen. Ich probiere es aus und hatte dann halt auch wirklich Glück. Habe ganz viele tolle Leute da im Golfclub Eschenried kennengelernt und die mir auch die Möglichkeit gegeben haben. Die gesagt haben, ich habe halt gesagt, nein, lass uns das mal ausprobieren. Du zahlst jetzt auch nicht einen vollen Preis, aber probieren wir es halt einmal aus. Und dann hat das halt bei allen gefunzt. Und das war dann mein Startzeichen. Und das mache ich jetzt seit 7 Jahren. Die Golfschule gibt es mittlerweile nicht mehr. Und genau, bin jetzt alleine damit tätig. Ich nenne mich auch ganz bewusst Golfcoach. Ich bin kein Golflehrer, wie gesagt, weil ich diese Ausbildung auch nicht gemacht habe. Aber ich hatte bis dato wirklich keine einzige Sekunde, wo ich mich gefragt habe, was hätte ich, also jetzt wüsste ich nicht weiter. Das hätte ich bestimmt in der Ausbildung gelernt. Das hatte ich noch nie. Und somit das, was ich von diesem Spiel und über diese Trainingslehre weiß, auch dank meines großartigen Trainers Danny Wilde damals, der mir so viel beigebracht hat und Verständnis für diese Bewegung mitgegeben hat, dass ich das halt jetzt einfach so weitermache.
Ich glaube, du stehst da wirklich auch sehr für das Thema lebenslanges Lernen. Man sieht es ja auch bei dir. Ich meine, jetzt hast du, glaube ich, noch, wenn ich es richtig gelesen habe, noch Yoga-Ausbildung gemacht, Ernährung und diese ganzen Zusatzausbildungen. Also ich glaube auch als Golfer, ehrlich gesagt, ist es ja entscheidend, was du vermitteln kannst. Ich glaube, du bist auch Trainerin des Jahres dann geworden. Ich glaube, 2016 war es. Also ich glaube, wer da noch irgendeine Lizenz verlangt, dem ist da nicht mehr zu helfen. Also
das sagst jetzt du und das ist auch tatsächlich so meine Einstellung, weil letztendlich, letztes hat mal einer gesagt, ist doch wurscht, wer die Brezen backt, Hauptsache sie schmecken. Und also die so sagt's aus, genau. Und letztendlich sag ich die Aufgabe eines Coaches, dass es dem Schüler oder dem Kunden, er muss sich einfach nur verbessern, beziehungsweise in seinem Wissen verbessern. Ja. Und ob man das jetzt gelernt hat oder nicht, mein Gott, klar, aber es beschweren sich da wirklich immer noch viele. Und wir haben in Deutschland auch leider eine Grundkrankheit, die sich Neid nennt. Schwieriges Thema, aber wie gesagt, mir geht's gut. Und ich glaube auch, wie du das schon sagst, ich habe jetzt sehr, sehr viele Ausbildungen in dem anderen Bereich gemacht. Ich bin mir nicht zu stolz, Ausbildungen zu machen. Ich bin sehr lernwillig. Bloß wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in eine Ausbildung, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, dann mache ich sie halt jetzt auch nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch beim Fitness an dem Punkt, wo ich sage, ich besuche sehr gerne Summits, wo ich mich fortbilde, also Fortbildungen, weil die Grundausbildung, die habe ich jetzt. Ich muss jetzt nicht nochmal die zigtausendste Grundausbildung machen, weil irgendwann ist dann auch gut.
Ich stehe ja mit der Seite Wissenswelle auch so ein bisschen für diesen Übergang von den Sportlern, von der Profikarriere auf dieses dritte Leben. Wenn du jetzt in dem Golfbereich schaust oder vielleicht auch über den Golftellerrand hinaus, gibt es denn Beispiele von Sportlern, die dich beeindrucken, die einfach diesen Übergang sehr toll geschafft haben, wo du sagst, das hat Hand und Fuß?
So ja, klar, natürlich. Also aus der Golfwelt war immer schon mein Vorbild Annika Sörenstam. Das war damals unser Tiger Woods der Damen eigentlich. Ich meine, die gibt immer noch ganz erfolgreich Kliniken, ist immer noch im Golfbereich unterstützend tätig, was Firmen betrifft. Die spielt auch selber natürlich noch, also jetzt nicht mehr auf der Tour, aber so Kundentage, weil im Golf, das ist auch ganz, also in Amerika ist das natürlich noch ein ganz anderes Thema, aber auch so Incentives für Firmen. Es ist Golf ja eine so interessante Sache, weil im Golf bringst du ja so viele Aspekte zusammen. Mentale Stärke, Arbeitswille, Teamfähigkeit mit deinem Caddy zusammen, auch mit deinem Trainerteam und so weiter und so fort. Also Annika Sörenstam. Dann finde ich natürlich, also das sind meine Vorbilder halt gewesen. Ich meine, Steffi Graf, wie großartig ist das, was sie jetzt macht. Ich hatte die große Ehre, sie vor ein paar Jahren mal kennenzulernen. Das war bei Nat auch mit einer Charity-Veranstaltung. Die habe ich moderiert und sie musste damals in Heidelberg, war das, mit Tennisbällen ein Schiff treffen. Tolle Frau, aber von der, es gibt keine Skandale. Die hat mit Andrew Agassi so ein cooles Leben da in Las Vegas und keine großen Skandale. Also klar gibt es andere, die es jetzt weniger klug machen, aber das sind jetzt so die zwei Mädels, die ich da sehr bewundere.
Ja, ich würde sagen, wir biegen auf die Zielgerade ab. Ich habe jetzt nur noch ein paar allgemeine Fragen, wo du einfach ganz spontan rausschießen kannst, was dir dazu einfällt. Welche Investitionen, also das kann jetzt eine Zeitinvestition sein, eine Energie, Produkt, eine Weiterbildung, wo du sagst, das hat dein Leben so am positivsten beeinflusst.
Also mentales Training, das war meine Grundausbildung damals bei meinem Trainer, den Justin Walsh. Würde ich auch wirklich jedem Golfer einfach mal empfehlen, mal bei solchen Workshops mal mitzumachen. Was jetzt so meine Fitness, also ich kann das jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendein, wo ich jetzt sage, wow, nee, das ist jetzt die Geschichte. Aber ich habe meine sämtlichen Ausbildungen bei der Akademie für Sport und Gesundheit gemacht. Die waren alle toll. Die letzte... Ich habe so das Gefühl, je älter ich werde, desto gescheiter werde ich auch. die letzte war jetzt die besagte Yoga-Ausbildung. Mit meiner Ausbildung bin ich jetzt auch mittlerweile sehr gut befreundet. Yoga ist ja komplett das Gegenstück von mir, diese Ruhe und dieses Besonnene und einfach mal auf den Punkt sich zu entspannen und einfach anzukommen. Das war toll. Das war wirklich ganz, ganz toll. Ich bin jetzt aber nicht die Person, die jetzt zum Beispiel eine ganze Yogastunde geben könnte, weil da bin ich nicht authentisch dafür. Was ich mache halt in meine ganzen Trainingseinheiten dauern immer 1,5 Stunden. Ich mache das ja mit Gruppen. Da mache ich zum Beispiel das Finale, also nach dem Workout of the Day. Also wenn es hinten raus nochmal spitz wird, da geht ja nochmal der Puls gescheit hoch. Da mache ich wahrscheinlich immer noch so 5 bis 10 Minuten noch ein bisschen Entspannungsübungen oder ich mache in der Früh, ich habe auch Morgen-Workouts, da machen wir mal den Sonnengruß ein paar Mal hintereinander, solche Geschichten baue ich dann ein. Also die Yoga-Ausbildung war schon auch cool, aber ansonsten, ich finde jede Ausbildung irgendwie, wo man sich weiterbildet, ich meine, braucht ja nicht mal eine Ausbildung sein, das kann ja auch einfach mal ein Video sein oder irgendwas, wo man weiterkommt mit sich selber, finde ich immer spannend.
Gibt es denn gleichbleibende Rituale bei dir? Gut, ist ja immer dann auch ein Unterschied, wenn man Kinder hat, wo man dann vielleicht um 7 Uhr fröhlich an der Matte sitzt und meditieren will und schon kommt das erste Kind. Aber gibt es Rituale, die du pflegst, wenn, sag ich mal, alles optimal läuft?
Also Ritual definitiv kann ich zwar jetzt nicht immer zeitlich benennen, aber ich mache jeden Tag Sport, brauche ich. Ich habe einfach meine Batterie braucht es. Ich muss erstmal ein bisschen Energie loswerden. Sonst werde ich unruhig, sonst geht es mir nicht gut mit mir selber. Das ist zum Beispiel, wie zum Beispiel heute früh. Kinder schlafen noch, packe ich mit meinem Mann meine Laufschuhe oder die Bergschuhe schnell und dann gehen wir im Affenzahn den Berg hoch, laufen den in joggender Weise wieder runter und danach geht es mir gut. Solche Sachen, das ist für mich ein Ritual, jeden Tag in der Früh mich zu bewegen, mal zum Schwitzen anzufangen. Das braucht jetzt auch nicht eine Stunde sein, aber so 20 Minuten, das brauche ich für mich. Ein Ritual für mich ist auch tatsächlich gut zu essen, jeden Tag. Ja, ansonsten normale Tätigkeiten als Selbstständige, man ist ja selbst und ständig, oder ständig selbstständig quasi. Das ist also meine E-Mails, mein Kontakt zu meinen Schülern und Kunden jeden Tag da ist. Das sind so meine Rituale jeden Tag.
Gibt es denn Bücher, die dich stärker beeinflusst haben in deinem Leben oder wo du sagst, das ist irgendwie total hängen geblieben bei mir, dieses Buch oder diese Botschaft aus dem Buch?
Die Biografie, also ich liebe Biografien, die von Andre Agassi war schon ziemlich cool. Ich meine, man sieht im Fernsehen immer nur, was die für eine Performance bringen. Und ich meine, Andre Agassi, das war halt zu unserer Zeit cooler Kerl, ja. Against all odds quasi. Aber wie der gelitten hat, die Verletzungen und dass er teilweise gar nicht mehr wusste, wie er aufstehen soll. Ja, die Behandlung vom Physiotherapeuten, ohne die er überhaupt nicht mehr lebensfähig gewesen wäre. Also krass. Aber sicherlich war damals auch das Thema Fitness und körperliche Grundstabilität auch noch nicht so groß geschrieben wie jetzt heute. Also ich meine, so ein Federer, der lebt halt einfach von seinem sinnvollen Training, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja, und er schläft unglaublich viel, habe ich gelesen, dass er irgendwie 10-11 Stunden am Tag schläft, was in meinen Augen das Paradies ist, weil bei mir sind es eher ein paar Stunden weniger, leider.
Ja, also Bücher oder klar, ist YouTube, also früher gab es das ja alles noch nicht, aber es hört sich jetzt immer schon, ich komme mir so alt vor, wenn ich das immer sage, früher gab es das alles noch nicht. Aber
ich mir so, auch.
Ja, aber so Clips, einfach so ein bisschen, wenn man so diese Weltklasse-Sportler beim Training zuschauen kann. Meine Tochter hatte jetzt gerade einen gebrochenen Arm und dann musste ich ihr das so ein bisschen klar machen, dass wenn der Gips weg ist, dass man sich dann jetzt langsam auch wieder bewegen muss. Und dann habe ich ihr mal auf YouTube, das ist zwar jetzt eine Kniegeschichte, dann habe ich immer so ein bisschen die Reha von Lindsay Vonn gezeigt auf YouTube. Und das ist, ich finde, das ist so motivierend und so inspiring, solchen Weltklasse-Sportlern zuzuschauen, wie die selber trainieren und wie die nach einer Verletzung wieder zurückkommen und wie emotional das dann auch sein kann. Also das finde ich heutzutage, ich finde, das löst so ein bisschen den Trend der Bücher ab, aber das finde ich schon eine tolle Sache, wenn man sich sowas mal anschauen kann.
Nee, da gebe ich dir recht. Ja, da gibt es unendliche Ressourcen und Inspiration. Ja, und zum Abschluss jetzt noch die Frage, die ich eigentlich fast immer stelle. Wenn du jetzt ja deutscher Sportminister wärst, ich weiß, das Amt gibt es leider noch nicht, und du hättest auch wirklich nicht so ein Alibi-Posten, sondern du hättest wirklich was zu sagen und auch Kohle und Macht, das durchzusetzen. Wo würdest du sagen, würdest du anpacken zuerst im deutschen Sport?
Also zuerst würde ich das dritte Ministerium erstmal zu mehr Sport verhelfen. Weil, also so, wenn man so durch die Bank guckt, glaube ich, würde es ihnen allen helfen, auch ein bisschen entspannter zu sein und vielleicht ein paar andere Entscheidungen zu treffen, weil Sport ist ja schon auch ein bisschen stressabbauend im richtigen Maß. Und natürlich Klassiker in den Schulen einfach. Ich sehe es ja jetzt selber, das Erste. Klar, Corona hat, man musste Tribute zahlen, aber das Erste, was natürlich weggefallen ist, ist der Sport. Ich würde in den Schulen natürlich ein bisschen mehr Sport machen lassen und aber auch mal Ausflüge, nicht immer in den Wald oder irgendwo in welche Parks, sondern warum nicht mal Ausflüge, andere Sportarten ausprobieren lassen. Also zum Beispiel auf dem Golfplatz, ja. Mal so einen Tag mit so einer Schulklasse auf dem Golfplatz, warum nicht? Ich meine, zum 20. Mal in den Wald fahren, ich meine, ich fahre mit meinen Kindern oft genug selber in den Wald. Da brauche ich jetzt nicht auch noch einen Klassenausflug. Also solche Geschichten, so ganz simple eigentlich Sachen. Und natürlich auch, wenn man Da gibt es aber auch ganz große Unterschiede, wenn man jetzt die Privatschulen sieht zu den städtischen, wie die ausgerüstet sind an Tools. Also ich bin ja Functional Training Expertin quasi in meinem Bereich jetzt. Also so Functional Sachen, ob das jetzt Bänder, ob das wirklich so Zirkelsachen, dass man mal so eine Schulstunde mit Zirkel aufbaut, zwei Gruppen, verschiedene Zirkel und so weiter und so fort. Was gibt's denn in der Schule groß? Kästen gibt's immer noch, die sind aber noch zu dem Zeitpunkt, die sind, haben immer noch das gleiche Leder drauf wie
als ja, wir irgendwo getan liegen haben. Auch noch die alten Medizinbälle,
genau, die auch noch mit dem Leder sind. Ja, ja. Genau. Also in die Richtung. Und dann natürlich die Ausbildung der Sportlehrer. Also, dass man einfach sagt, man gibt ihnen einfach ein bisschen mehr Input, dass auch mit, ich habe ja auch ein, am Montagnachmittag habe ich eine Stunde mit Kindern zwischen 9 und 12. Das sind also quasi gerade von der Grundschule raus. Die Kids, die können schon viel mehr als nur Ball über die Schnur spielen. Ja, also solche Sachen, das war jetzt eine große, lange Antwort.
Nee, ist wunderbar.
Ja. Oder zum Beispiel jetzt in Schweden ist es ja zum Beispiel so, also das ist es natürlich mit meinem Sport, mit Golf. Du kannst, also erstens ist Golf ein Schulsport. Mhm. Ja, da gibt es halt aber auch Golfplätze, zum Beispiel der Golfclub Stockholm Golfclub ist mitten in der Stadt. Und da am Nachmittag, wenn du da rauskommst, dann bist du der absolute Senior mit Mitte 30. Da schwirren nur so viele Kinder rum, wie es nur irgendwie die Range packt. Total cool mit einer Wasserrange, also du Floating Balls haust du da ins Wasser, macht halt auch für die Kinder noch mehr Spaß. Also das ist eine Sache und auf der anderen Seite ist zum Beispiel, wenn ich Minister bin, dann habe ich ja noch einen ganz anderen Einfluss, weil zum Beispiel in Schweden kannst du deinen Jahresbeitrag im Golfclub von der Krankenkasse absetzen. Und ich meine, wenn man das kann, dann schaut die Geschichte natürlich nochmal ganz anders aus, was diesen Sport betrifft. Also wenn du einfach sagen kannst, das merkst du ja auch im Fitnessbereich, ich werde ganz oft gefragt, kann ich das denn bei meiner Krankenkasse einreichen, dass, was das Kostenthema, wenn man das einfach auch unterstützen würde, was jetzt Krankenversicherung oder so, oder einfach Support, dass man sagt, okay, wenn du das gibst, das kannst du der Steuer entgegenrechnen oder sowas, weißt du?
Ja,
und aber das ist natürlich ein großer Aufwand.
Vielleicht die allerletzte Bonus-Zusatzfrage noch, was den deutschen Golfsport angeht. Wo siehst du den größten Veränderungsbedarf?
Also im ganz normalen Otto-Normal-Amateurbereich, glaube ich, passiert schon sehr, sehr viel. Also es sind tolle Angebote, auch jetzt diese Platzreife, Schnupperkurse, es wird immer günstiger. Also wie gesagt, für 69 Euro kannst du jetzt bei uns im Club so schnuppern. Das ist doch großartig. Ja. Also solche Sachen passieren. Es gibt viel mehr öffentliche Anlagen. Ich finde einfach, diese ganzen privaten Golfclubs sollten sich ein bisschen lockerer machen, um einfach diesen, also es braucht doch eigentlich keiner mehr. Dieses alte Klientel, die halt wirklich unter sich sein wollen und so weiter und so fort, das löst sich ja auch gut auf jetzt. Also einfach diese Unterstützung weiterzumachen, das finde ich gut, so wie es jetzt eh schon läuft. Im Amateurbereich, also im Spitzenamateurbereich, glaube ich, geht es auch in die richtige Richtung, was das Training betrifft, wenn ich mir sie so anschaue. Das sind aber so die Deutschen typisch, also zum Beispiel in Schweden. Also ich kann halt immer nur Schweden, weil ich da halt sehr, sehr viel Kontakte dazu noch habe, wiederbringen. Die holen viel mehr ehemalige Spitzengolfer dazu, um, egal ob sie jetzt eine Golflehrerausbildung haben oder nicht, einfach ums Coaching. Also die holen sich einfach die ehemaligen Guten in ihre Förderung rein, finde ich eine tolle Idee. Ist zum Beispiel so lustig, dass mich schon die Schweden, also die schwedische Nationaltrainerin, hat mich schon gefragt, ob ich denn nicht in Schweden tätig sein möchte. Also die sind da wirklich auf Trab. Deutschen, sie hängen da noch so ein bisschen hinterher. In Deutschland gibt es auch leider ein Prinzip, das nennt sich die Bundesliga für die Amateursportler. Ist jetzt zum Beispiel, mein Mann ist ja auch ein sensationeller Golfer mit Handicap 0. Ist aber auch noch Familienmensch, ist berufstätig, hat aber leider halt im Sommer, der bei uns ja sehr kurz ist, nicht 5 volle Wochenenden Zeit, im Prinzip mitzuspielen. Also dieses Bundesliga-System unterstütze ich nicht 100%ig. Also das könnte besser werden. Aber sonst so, ich glaube, deine Frage war eigentlich ausgerichtet auf den Breitensport. Geht in die richtige Richtung, aber es dürfte noch viel mehr in dem Bereich, den Faktor cool gehen. Weil Golf ist schon eine coole Sache. Ich meine, welchen Sport gibt's denn? Ich meine, du kommst vom Tennis. Im Tennis, das macht dem Guten überhaupt keinen Spaß, mit einem Anfänger zu spielen. Also beziehungsweise du kannst da eigentlich nicht dein Ding machen. In welchem Sport kann man, also man darf ja beim Golf zu viert spielen. Ich kann jetzt mit meinen 2 Töchtern spielen. Ich könnte auch mit meinem Vater noch spielen, der Handicap 11 hat, der ist spiele jetzt auch ordentlich. Ich kann aber auch mit meiner Oma noch spielen. Und ich kann mein eigenes Ding machen. Das ist halt wirklich outstanding, dass du immer mit allem, du kannst mit Anfängern spielen, Fortgeschrittenen, du kannst alles machen im Golf und es ist nicht ätzend. Das ist schon ganz cool.
Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort, Martina. Also wenn meine Kinder sich sportlich in die Golfrichtung entwickeln, dann werde ich sie auf jeden Fall zu dir schicken oder noch vorab, damit sie sich in die Golfrichtung entwickeln. Ich glaube, du hast da das Herz am richtigen Fleck, erstens, und zweitens die Leidenschaft und den Drive, um den Sport auch in Deutschland weiterzubringen. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem auch vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, vielen Dank für die netten Worte. Fühle mich sehr geehrt. Danke.
Vielleicht zum Abschluss noch, wo man dich finden kann, wo man mehr über dich erfahren kann. Nutze auch die sozialen Medien. Vielleicht nennst du nochmal deine Webseite. Ich werde natürlich alles verlinken.
Gerne. Also Martina Eberl Coaching, also martina-eberl-coaching.com. Das ist meine Homepage. Da findet man, wenn ich dazu komme, immer auch die Updates. Aber meine große Leidenschaft jetzt auch seit ein paar Jahren ist tatsächlich das YouTubing. Ich mache das gerne, aber das mache ich ausschließlich für Golf. Fitness bin ich jetzt nicht, also sehe ich mich selber jetzt nicht den Typ dazu. Aber meine ganzen Golf-Sachen, habe da meinen eigenen Channel, Martina Eberl Coaching Channel.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.